Ja, was für eine Freude, hier eine Band vorne zu haben und vor allen Dingen hier auch im Gottesdienstraum auf euch schauen zu können, gemischt aus verschiedenen Ländern, unterschiedlichen Kulturen. Und es ist meine tiefe Überzeugung geworden, dass Gott unterschiedliche Kulturen liebt. Und das ist jetzt nicht mein Predigtthema, aber man könnte es wirklich auch anhand der Schrift gut darstellen, wie Gott immer wieder Kulturen zusammenführt, um sie miteinander zu harmonieren. Ja? Nicht, dass die eine der anderen weichen müsste, sondern sie harmonieren und bleiben eigenständig. Und das leben wir ja auch hier in der Christuskirche. Heute soll es wieder um Gebet gehen und ich freue mich, dass wir gemeinsam beten werden. Zu Hause und auch hier in der Christuskirche. Ich habe vor vielen Jahren einmal lange Zeit teilgenommen an einem Hauskreis. Hauskreise, das sind ja so Kleingruppen, die sich privat treffen, aber doch zu einer Kirchengemeinde gehören, so Kleingruppen innerhalb einer Kirche. Und da spricht man über Privates, aber auch über den Glauben. Das ist einfach auch so eine Art Freundschaftskreis. Ja, und während so eines Hauskreises, an dem ich teilnahm, kam das Thema oder das Gespräch auf eine Aktion, die gerade in der Gemeinde lief, zu der wir da gehörten. Und zwar sollte in unserer Stadt konkret Menschen geholfen werden, die Unterstützung brauchten. Und die Organisatoren dieser Hilfsaktion sagten sinngemäß, 100 Euro bedeuten für viele Familien eine echte Hilfe. Ja? Schon 100 Euro bedeuten für viele Familien eine echte Hilfe. Und wir sprachen dann über diese Hilfsaktion. Und dann, und das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus möchte, dann hat sich jemand ganz ehrlich gezeigt und hat gesagt, ehrlich gesagt, ich kenne eigentlich niemanden, der sich über 100 Euro freuen würde. Du verstehst hoffentlich den Punkt, ne? Und jemand anderes sagte dann, mir fällt auch keiner ein, der diese Hilfe von 100 Euro wirklich nötig hat. Und ich muss sagen, das hat mich verunsichert. Ich habe das nicht zum Thema gemacht, aber ich habe diese verunsichernde Frage mit nach Hause genommen. Und du ahnst vielleicht, warum. Die Frage, die bei mir ankam, war einfach, kommen in meiner Umgebung, kommen in unserer Umgebung keine Menschen mehr vor, die wirklich bedürftig sind, die sich über 100 Euro freuen würden. Na, die Frage ist, bringt uns unsere soziale Oberfläche, ne, du hast eine soziale Oberfläche, diese Gemeinschaft hier hat eine soziale Oberfläche, bringt uns die soziale Oberfläche nicht mehr in Berührung mit Menschen, die wirklich was brauchen? Und hat Jesus nicht gesagt, ich zitiere ihn wörtlich, Arme habt ihr immer bei euch? Und er meint damit, bei euch. Ne? Ihr seid mit ihnen in Berührung. Arme habt ihr immer bei euch. Und dann war das meine Frage. Kenne ich Menschen, die was brauchen, die seelisch, sozial, materiell was brauchen? Das waren meine Fragen damals und möchte diese Fragen nach wie vor an mich heranlassen. Und unsere Chancen, Menschen anzutreffen, die was brauchen oder die bedürftig sind, die sind ja eigentlich noch gewachsen, ne? Zumindest in den letzten Monaten. Ich las diese Woche, nur mal beispielhaft, die Zahl derjenigen Kinder, die unter Angststörungen und Depressionen leiden, hat sich verdoppelt. So, wir haben überall Menschen um uns herum, die mehr brauchen, als sie haben. Die Frage, die ich mir stellen möchte, kenne ich sie? Bin ich mit ihnen in Berührung? Oder fehlen mir diese Berührungspunkte? Und von der Frage in Berührung mit Menschen, Fragezeichen, möchte ich jetzt mal weitergehen in die Frage in Berührung mit Verheißung. Und mit Verheißung ist gemeint mit den Zusagen Gottes. Ne? In Berührung mit Menschen, in Berührung mit Verheißung. Jesus sagt uns, dass Gebet eine sehr starke Möglichkeit ist, Einfluss zu nehmen auf die Situation von Menschen. Das entpflichtet uns nicht, auch zu fragen, was brauchen Sie materiell, wie können wir auch praktisch für Sie da sein. Aber er sagt, Gebet ist eine sehr starke Möglichkeit, auf das zu reagieren, was Menschen brauchen. Denn manchmal können wir ihnen nicht das geben, was sie brauchen, also materiell gesehen. Und dann sagt Jesus, das Gebet ist da eine ganz wichtige Tür, die weiterführt. Und ich möchte fragen, auch wieder sinngemäß, fallen mir noch die Zusagen Gottes ein? Bin ich noch in Berührung mit den Verheißungen Gottes und lasse ich mich davon berühren und abholen? Jesus hat einmal gesagt in Lukas 21, seid wachsam und betet, damit ihr Kraft habt. Ja? Eine ganz schlichte Aufforderung, bleibt wach und ihr werdet wach bleiben, indem ihr betet. Und ich spreche jetzt erstmal nur über mich. Also Glauben kann müde werden und Gebet kann einschlafen, ist mir passiert. Und dann kommen uns manchmal auch so kluge Sätze in den Kopf, so von wegen, ja, hat sich denn so viel geändert in meinem Leben? Dann erlauben wir der Vergangenheit mitzureden in dem Sinne, also die Vergangenheit wird ja von Monat zu Monat länger. Und wir erlauben ihr dann vielleicht zu sagen, komm, bleib realistisch. Ne? So einfach ändern sich die Verhältnisse nicht. Die Zukunft wird nicht so ganz viel anders werden, als die Vergangenheit war. Aber hier möchte Jesus rein mit seiner Zusage und seiner Verheißung, die das Gebet meint, und sagen, darf ich deine Vorstellungskraft wecken, indem ich dich erinnere an das, was zur Macht Gottes gehört? Darf ich deine Vorstellungskraft wecken und dich aufmerksam machen, dass du im Gebet diesen weiten Raum der Kraft Gottes betreten kannst? Ich habe meiner Predigt heute einen recht unverschämten Titel gegeben. So unverschämt ist er auch nicht, aber er lautet schlicht, greif zu, unverschämt beten. Die Jünger hörten Jesus einmal beten und dann gingen sie zu ihm und sagten, Herr, lehre uns auch so beten. Und dann wird uns berichtet, was Jesus ihnen für eine Antwort gibt. Und das lese ich uns jetzt mal aus Lukas 11 vor. Und ich freue mich, dass es so ein orientalischer Text ist, so ein orientalisches Verhältnis oder Verhältnisse, die da angesprochen werden, weil wir haben ja heute auch viele bei uns, deren Heimat so der Mittlere Osten gewesen ist. Und hören wir mal, was Jesus sagt. Dann sagte er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen sagen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir was geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Unverschämtheit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und euch wird gegeben. Klopft an und euch wird aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer klopft, dem wird geöffnet. Das ist ein Versprechen, das Jesus hier abgibt. Das soll mal mein erster Punkt sein. Mein lieber Freund, ja, frech, aber unwiderstehlich. Frech, aber unwiderstehlich. Die Szene, die hier beschrieben ist, spielt im armen Leute-Milieu. Ja, da kommt also dieser Freund irgendwie angereist von weit her. Er ist nachts unterwegs, scheinbar scheint ihm das Geld zu fehlen für ein Hotel, muss er also weiterlaufen bis dahin, wo sein Freund wohnt. So, als er den erreicht hat, steht er an der Tür und klopft. Aber sein Freund hört natürlich das Klopfen, aber kann nicht so einfach aufmachen, weil dieses orientalische Verständnis von Gastfreundschaft erlaubt das nicht. Ja? Kann man nicht sagen, ich habe dein Klingeln nicht gehört, du musst aufmachen. Und dann stellt der Freund, der dann die Tür aufgemacht hat für den reisenden Freund, fest, ich habe gar nichts Brauchbares zu essen. Und man hat dem da auch nicht irgendwie Zwieback hingelegt, das war ein Gast, ne? Gastfreundschaft. Dem brachte man eine besondere Wertschätzung und Ehre entgegen. So, der ist aber auch hungrig, der Freund, also geht er zu einem benachbarten Freund oder einem befreundeten Nachbarn, ne, dieser Hausbesitzer da, und sagt und klopft da an. So, wie muss man sich das vorstellen? Diese Bauernhäuser in diesen Dörfern bestanden, oft ist es auch heute noch so, aus einem einzigen Raum. Ne? Am Tag war das so Wohnzimmer und Küche und nachts wurde alles zur Seite gerollt, Matten ausgerollt und dann schliefen da alle. Alle in einem Raum. Ne? Die Mama neben dem Papa, da das Kind, da die Oma, Opa. Okay, und dann klopft der Freund an. Und der kriegt natürlich erstmal eine Abfuhr, weil der kann da nicht das Licht anmachen und alle aufwecken. Ne? Und müde sind sie ja sowieso alle, die haben ja gerade geschlafen. Und der Freund drin sagt, lass mich in Ruhe, komm morgen wieder, wir schlafen schon alle. Ich mache hier nicht alle wach wegen dir. Und der draußen sagt, jetzt mach schon auf, komm schon, ne? Ich brauche ja was von dir. Und Jesus kommentiert diese Szene in Vers 8 und sagt, wenn er schon nicht deswegen aufsteht, weil es sein Freund ist, dann wird er doch aufstehen seiner Unverschämtheit wegen, weil er sich nicht abwimmeln lässt, weil er sagt, hier, du kannst mich hier nicht stehen lassen, ne? Und ich klopfe so lange weiter, bis du aufmachst, egal, ne? Ich habe hier einen Gast, der braucht was. Okay, wir könnten uns jetzt denken, okay, die Parallele oder das, was Jesus hier sagen will, ist, Gott scheint wie dieser Familienvater zu sein, der nicht aufmachen will. Selbst für seinen Freund steht er nicht auf. Das könnte man denken, ist aber genau das Gegenteil dessen, was Jesus meint. Sondern Jesus schafft einen Kontrast. Ja? Das ist der Punkt, auf den es ihm hier ankommt. Er sagt nämlich, wenn schon der genervte, schläfrige Freund seine Tür öffnet, dann doch erst recht Gott. Ja? Bei dem wir mit unseren Bitten immer offene Türen einlaufen. Ja, das ist der Punkt. Wenn schon der aufmacht, der so genervt und müde ist und keine Scherereien mitten in der Nacht will, wenn schon der aufmacht, was glaubst du, wie Gott reagiert? Wenn der sich schon rumkriegen lässt, ja Gott, Mensch, der wartet auf dich. So, möchten wir mit euch jetzt einige, zwei Beter des Alten Testamentes anschauen. Das nenne ich jetzt mal als Überschrift fromm, aber gefährlich. Fromm, aber gefährlich. Vorbilder für unverschämtes Beten. Also Jesus platziert ja hier seine Beispielgeschichte sehr bewusst, weil auch ihm irgendwie aufgefallen ist, die er beten hört, die sind manchmal doch recht höflich, sehr zurückhaltend. Ja? Und es war auch für die damalige Zeit eher so, dass die Leute in einer gewissen Scheu gegenüber waren und auch redeten. Es muss immer schön ehrfürchtig bleiben, bloß nicht im Ton vergreifen. Und Jesus wird sich gedacht haben, wahrscheinlich haben die vergessen, wie im Alten Testament gebetet wurde. Und in Lukas 11 hören wir ja, dass Jesus sagt, also bitte aufdringlich und eindringlich beten. Das geht in Ordnung. Ne? Das spürt Gott euer Herz, euer Power. Das spürt Gott, was ihr wollt. Macht das doch. Und das Alte Testament ist voll von gläubigen Betern, die sich gesagt haben, Gott, hier geht doch noch was. Die was rausholen wollten im Gebet. Ja? Zwei schauen wir uns mal an. Der erste, Abraham. Der, ich meine, das ist ein Orientale. Ne? Warst du schon mal auf so einem orientalischen Bazar? Ich kenne, ich war mal zusammen mit Orientalen, also ich lasse jetzt mal den näheren Hintergrund weg, aber der hat mir der eine gesagt, wenn wir waren auf so einem Markt, ja, der hat mir gesagt, wenn du mit ihm nicht handelst, verkauft er dir nichts. Und das ist eine Mentalität, die lieben das so, komm, hol mal deinen Preis raus, ne? Oder da geht doch noch was. So, also Abraham. Er bekommt in 1. Mose 18 wird das gesagt, er bekommt Besuch von Gott, denn Gott hatte beschlossen, Sodom, eine Stadt, die in ihrer Verdorbenheit ertrank, jetzt ihrem Urteilsspruch zuzuführen. Und dann heißt es, und das lese ich jetzt in 1. Mose 18, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Abraham aber blieb vor dem Herrn stehen und sagte, willst du auch den Gerechten mit dem Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du auch sie wegraffen und nicht doch dem Ort vergeben wegen der 50 Gerechten in ihrer Mitte? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler zu töten. Dann ging es ja dem Gerechten wie dem Frevler. Das sei fern von dir. Mit anderen Worten, das passiert dir bloß nicht. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Also was hier wirklich schön ist zu sehen, es wird hier gesagt, und dann ging Gott los Richtung Sodom, ne? Um Gericht zu halten. Er ging los. Und dann stellte sich Abraham ihm in den Weg. Hast du schon mal die Formulierung gehört, lasst uns anhaltend beten? Ne? Anhaltendes Gebet ist das, was Gott sich von uns wünscht. Ich meine, hier ist es ganz praktisch. Abraham hält Gott an, stellt sich ihm in den Weg und sagt, können wir noch mal reden? Du willst diese verdorbene Stadt komplett untergehen lassen, auch auf die Gefahr hin, dass da 50 Gerechte sind. Und Gott sagt, okay, für 45, also wenn es 45 sind, dann lasse ich sie noch leben. Und dann, wenn es 30 sind, so. Und Gott wird von Abraham runtergehandelt bis auf 10. Die handeln da wirklich. Und das Schöne ist, Abraham erinnert ihn an seine Prinzipien. Ja, sage mal Gott, wie kann dir denn das jetzt passieren, dass du selbst den Gerechten mit dem Ungerechten bestrafst? Das also in diesem schlechten Licht solltest du nicht auftauchen. Ne? Also da solltest du wirklich an deinen guten Ruf denken, weil das geht ja nun wirklich nicht. Und Gott lässt sich auf den Deal ein und sagt, wenn ich 10 finde, ist okay. Was dieser Text auch noch hergibt, ist die Frage, kann es sein, dass Gott, er sagt ja, kann ich Abraham irgendetwas vorenthalten, was ich tun will? Wollte sich Gott vielleicht gerade durch diese Fürbitte Abrahams aufhalten lassen? Hat er ihm das mit Sodom gesagt, damit Abraham interveniert? Ich glaube das. Warum sonst lässt er ihnen seine Pläne wissen, wenn nicht darum, um sich aufhalten zu lassen, um sich anhalten zu lassen? Abraham war das. Gucken wir uns nochmal Mose an. Das ist ein anderer Beter und wir sehen, dass Mose, wir sehen das gleich in dem Text, verhandelt mit einem recht entnervten Gott. Der ist nicht nur entnervt, der fühlt sich auch bis auf die Knochen betrogen und gekränkt von seinem eigenen Volk, die sich immer wieder auf andere Götter einlassen. Er ist so ein richtig gedemütigter Liebhaber und sagt, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Und dann fängt Mose an zu beten. Hören wir auch das nochmal. Der Herr sagte zu Mose, dieses widerspenstige Volk werde ich verurteilen. Versuche nicht, mich davon abzubringen. Ja? Kennst du diese Formulierung, die wir manchmal gebrauchen? Halte mich fest, sonst... Ne? Versuche nicht, mich davon abzubringen. Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und sagte, du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Es mag für die Leute damals oder aber besonders für uns etwas ungewöhnlich klingen, wie Mose hier betet. Was sagt er nämlich? Gott, du scheinst das irgendwie nicht zu Ende gedacht zu haben. Ja? Darf ich dich mehr daran erinnern, wie du dann dastehst? Ne? Welchen Spott du auf dich ziehst? Und überleg doch nochmal, ob das so klug ist. Das sind die Worte von Mose. Ne? Du hast das, lieber Gott, du hast das nicht zu Ende gedacht. Das ist alttestamentliche Gebetstheologie. Und Jesus sagt in Lukas 11, ja, bitte weiter so. Und jetzt biete ich dir nochmal ein schönes Zitat von Martin Luther. Also, das hat ja nicht irgendwer gesagt, sondern Martin Luther. Und das war auch so ein alttestamentlicher Mensch irgendwie. Der hat sich die Unverschämtheit auch zu eigen gemacht. Und jetzt hört zu, was er gesagt hat. Du musst Gott mit seinen Worten fangen. Nämlich, du hast es gesagt, also musst du es tun. Du musst Gott mit seiner Verheißung die Ohren reiben, bis sie ihm heiß werden. Okay, ja, ich sehe, du hast verstanden, wie das sich anhört. Ne? Du musst Gott die Ohren reiben, bis sie ihm heiß werden. Gott, du hast gesagt, und das geht doch so nicht. Wie stehst du denn dann da und hast du überhaupt vergessen das? Wir denken ja, es ist unverschämt, frech, unanständig, was auch immer. Und Gott sagt, nee, ist alles in Ordnung. Endlich Menschen, die mich beim Wort nehmen, die was von mir wollen, weil sie mich für verlässlich halten. Und für Luther, für Abraham, für Mose war die Beziehung zu Gott nicht formal, sondern sie war belastbar und sie war lebendig. Und Gott liebte es scheinbar, im Gebet ihre Gegenwart zu spüren. Und ich will auch mal bewusst sagen, wir müssen nicht schon immer wissen, was wir beten sollen. Die Hilflosigkeit, die Ahnungslosigkeit ist in der Heiligen Schrift oft der Anlass dafür, dass Menschen anfangen zu beten. Uns geht es doch nicht anders. Oder haben wir schon immer die Lösung und sagen, Gott, so bitte. Und doch ist das die wichtige Frage, werden wir uns einem angeblichen Schicksal beugen, ne, so im Sinne von, da kann man nicht viel machen, tut mir leid, oder entwickeln wir so einen Gebetstrotz? So einen geistlichen Trotz, mit dem wir vor Gott stehen, anhaltend und sagen, so geht das doch hier nicht weiter. Und holen dann so eine Basar-Mentalität raus. Gott, also, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich weiß, dass man in dieser Art nicht jeden Tag und jede Stunde beten kann. Also diese Spannung, die kann man nicht jeden Tag aufbringen. du spannst ja auch nicht fortwährend einen Bogen und denkst, ja, ich schieße dann jeden Tag 24/7. Nein, einen Bogen, den spannst du, wenn du schießen willst. Und es gibt ja auch manchmal diese überspannten Gebete, wo wir sagen, Gott, wenn du das jetzt nicht genau so machst, wie ich mir das schon immer gewünscht habe, dann mag ich dich nicht mehr. Und wir müssen an der Stelle schon sagen, Gott, du hast da alle Freiheiten, aber hier ist gerade eine offene Frage und hier brauchen Menschen mehr, oder ich womöglich, als sie haben, als ich habe. Und meine Frage lautet, kommen wir mal zurück an den Anfang, ne? In Berührung mit Menschen, in Berührung mit Verheißung. Meine Frage lautet, wer würde sich freuen, wenn du ihm das überaus wertvolle Geschenk deiner Fürbitte machst? Das überaus wertvolle Geschenk deines Glaubens machst? Das so viel mehr wert ist als 100 Euro. Wenn du von Gott das Gefühl empfängst, doch, ich werde beten und ihm 100 Euro geben, dann machst du das. Aber manches erschließt sich erst in der Fürbitte. Wo wirst du für andere oder für dich selbst den Lauf der Dinge ändern, weil du vor Gott stehst und sagst, Gott, es braucht hier mehr, als ich habe, als die anderen haben.